Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 30. April. Versetzen wir uns in eine andere Zeit. In eine Zeit, als es noch kein Covid-19 gab und ein zorniges Mädchen aus Schweden der Welt entgegenrief:
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you?
Damals, im September 2019, hatte Fridays for Future im Vorfeld des UN-Klimagipfels zum weltweiten Protest aufgerufen. In 160 Ländern gingen Menschen auf die Straße. Aber nur in einem Land, in Deutschland, traten übernächtigte Regierungsvertreter vor die Presse, um ihr Klimapaket mit CO2-Bepreisung zu präsentieren. Das Ziel? Deutschland bis 2050 klimaneutral zu machen. Vizekanzler Olaf Scholz ließ damals wissen, er sei Fridays for Future dankbar, dass durch ihre Demonstrationen endlich einiges auf den Weg gebracht werden konnte, das notwendig sei, um den Klimawandel aufzuhalten. Man kann diese Dankbarkeit auch politischen Aktionismus nennen. Jedenfalls beruhte die Dankbarkeit nicht auf Gegenseitigkeit. Luisa Neubauer, Deutschlands bekanntestes Fridays for Future-Gesicht, gehört zu den Klägern, die beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde gegen das Klimaschutzgesetz eingelegt haben. Erfolgreich. Nun urteilten die Richter, dass das Gesetz in seiner jetzigen Fassung Grundrechte vor allem der jüngeren Generation verletze, weil es nur bis 2030 reicht und für die Zeit danach keine hinreichend konkreten CO2-Maßnahmen vorsieht. Zur Grundlage der Argumentation machte Karlsruhe ein durchaus umstrittenes Modell eines CO2-Budgets, also einer festgelegten Menge an Emissionen, die ausgestoßen werden darf. Zwar erkennen die Richter die Ungenauigkeit des Budgetansatzes an, aber sie gehen dennoch davon aus, dass die jetzige Generation der Deutschen einen Großteil des überhaupt noch zur Verfügung stehenden CO2-Budgets bis 2030 verbraucht haben wird. Den nachfolgenden Generationen werde dann wohl nur ein geringer Rest bleiben, der nur dann auch hinreiche, wenn Grund- und Freiheitsrechte massiv beschnitten werden. Es gelte, so heißt es in dem Urteil, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren können. Das wirft Fragen auf. Erstens, wenn mögliche Freiheitsverletzungen in der Zukunft verfassungsrechtlicher Handlungsmaßstab für die Gegenwart sind, was heißt das für andere Politikfelder? Für Rente, für Infrastruktur und für Steuern? Zweitens, kann die Judikative von der Legislativen verlangen, ein 30-Jahres-Konzept festzulegen? Oder wird so nicht zwangsläufig aus einer gestaltenden Politik eine planwirtschaftliche Politik? Wir wissen doch heute nicht, welche Technologien uns in Zukunft zur Verfügung stehen werden und welche Techniken dann den größten Minderungseffekt haben. Drittens, warum finden die für das Gesetz Verantwortlichen in der Bundesregierung den Karlsruher Richterspruch so prima? Hier zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung für den Klimaschutz, für die Rechte junger Leute und der jüngeren Generation insgesamt, aber auch ganz wesentlich und wichtig für Planungssicherheit in der Wirtschaft.
Oder auch Olaf Scholz.
Wichtig ist, dass wir jetzt beachten, was notwendig ist und die Konsequenzen aus diesem Urteil ziehen.
Brauchte die Große Koalition erst das Bundesverfassungsgericht, um eine Politik umzusetzen, die sie offenbar für richtig hält? Oder sind es der anstehende Bundestagswahlkampf und der Erfolg der Grünen, der Union und SPD dazu bringt, Vaterstaat und Mutter Erde noch näher zusammenrücken zu lassen? Und nicht zuletzt, ob Altmaier und Scholz auf die Frage nach der Grünwerdung ihrer Parteien antworten könnten, ohne dabei rot zu werden? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit dem Publizisten Henrik M. Broder über seinen exzessiven Fernsehkonsum und seine Gedanken zur Corona-Berichterstattung.
Kaum war bei uns die 50er-Inzidenz in Aussicht, sprach die Kanzlerin davon, die Inzidenz müsse auf 35 sinken. Dann stieg sie wieder auf 100, 200. Heute ist sie auf 165 festgelegt worden. Für Schulen, ja. Das ist nach Ansicht einiger Kommentatoren, die inzwischen auch in der ARD und im ZDF vernommen werden, rein willkürlich.
Till Brönner ist der aktuelle Gast der The Pioneer Podcast-Reihe Die Überstunde. Und wir hören den Star-Trompeter nicht mit einem Jazz-Solo, sondern er spricht über das Thema Stille. Ich verspreche Ihnen, es gibt dennoch was zu hören. Und außerdem scheint der Impfturbo in Deutschland endlich gezündet. Jens Spahn kann einen neuen Rekord vermelden. Und das schönste, schräge Lachen des Internets ist für immer verstummt. Wir machen uns auf die Suche nach Ersatz. In Corona-Zeiten ist der persönliche Erlebnisradius für viele Menschen auf die eigenen vier Wände zusammengeschrumpft. Viele arbeiten, wenn möglich, zu Hause. Und die einzige Abwechslung ist, ob man sich beim Lieferdienst Pizza oder Burger bestellt, damit zumindest der Magen voll ist, wenn die Straßen wegen der Ausgangssperre leer sind. Henrik M. Broder ist während des Lockdowns zum Intensiv-Fernsehgucker geworden. Der Publizist kennt mittlerweile das deutsche Fernsehprogramm so gut wie kaum ein anderer. Er lässt sich aber nicht sedieren von der Flimmerkiste, sondern inspirieren. Zu scharfsinnigen und oft witzigen Gedanken. Die muss man nicht immer teilen, aber es lohnt sich allemal, ihm zuzuhören. Gestern Abend habe ich mit ihm gesprochen über das, was man vor dem Fernseher erleben kann. Herr Broder, die Monate des Lockdowns haben mit uns allen ja was gemacht. Und Sie haben diese Monate zum Intensivfernsehgucker gemacht, wie Sie mir mal erzählt haben. Und so richtig klassisches Fernsehen schauen Sie ja. ARD, ZDF und die angeschlossenen Rundfunkhäuser, wie es früher ja mal so schön hieß. Haben Sie kein Netflix-Abo oder warum schauen Sie Fernsehen wie zu Zeiten Helmut Kohls?
Weil das die beste Zeit war, die ich hier hatte. Außerdem, ich habe in der Tat kein Netflix, weil ich finde, wenn ich schon diese Rundfunkgebühren zahle, will ich die Vollversorgung genießen. Ich habe auch kein Twitter und ich habe kein Facebook. Ich bin meistens auch analog unterwegs und deswegen fange ich den Tag mit der SZ an. Aber wenn Sie sich wirklich dafür interessieren, sage ich Ihnen gerne, wie mein TV-Tag aussieht. Ich fange fernzusehen erst um 17 Uhr an und dann schaue ich die Tagesschau, habe meinen ersten Adrenalinschub. Ich mache weiter mit Brisant, dem wunderbaren Magazin der ARD. Gestern war eine fantastische Ausgabe. Es ging um ein Feuer in Hannover, um ein Lasterunglück in Hessen und um eine Großstadt, eine Feuerwehr irgendwo in Niedersachsen, die 8 Entenküken aus einer Güllegrube gerettet hat. Und das musste natürlich in Brisant berichtet werden.
Aber das sind doch schöne Nachrichten, Enten aus der Güllegrube retten.
Das sind absolut schöne Nachrichten und ich muss sagen, dass ich das absolut genieße. Jede Nachricht, in der von Peter Altmaier nicht die Rede ist, ist eine schöne Nachricht. Und man könnte auch die Reihenfolge der schönen Nachrichten fortsetzen. Zum Beispiel, dass Queen wieder arbeitet, wurde auch gestern in Brisant berichtet. Das muss natürlich die deutsche Öffentlichkeit wissen. Und dass Britney Spears gegen ihren Vater klagt, also der 13 Jahren bevormundet.
Aber das heißt, Sie holen sich für Ihre Rundfunkgebühren, was Sie kriegen können. Ja? Also so ähnlich wie ein All-Inclusive-Urlaub, wo möglichst viel gegessen und viel getrunken wird, weil man hat ja schließlich dafür bezahlt.
Ja, genau das ist es. Sie haben das genau erfasst. Wenn ich schon was dafür zahle, dann will ich auch was davon haben. Wissen Sie, als ich zum Mieter wohnte, bin ich auch nie in Urlaub gefahren, weil die Vorstellung, ich würde Miete zahlen und nicht da sein, die war, fand ich, unerträglich. Also habe ich alles, was ich nur konnte, abgewohnt. Und so mache ich das heute mit dem Fernsehen. Und ich meine, es gibt Nachrichten, die würde ich nicht mitkriegen, wenn ich nicht dauernd fernsehen würde.
Zum Beispiel
gestern in den Tagesthemen, Angela Merkel hat einen Preis bekommen, den Europäischen Menschenrechtspreis, wegen ihrer Verdienste um Sinti und Roma. Ich habe nicht genau mitbekommen, was ihre Verdienste sind. Möglicherweise, dass Sinti und Roma nicht mehr verfolgt werden, was eigentlich selbstverständlich ist. Das wurde auch nicht genau ausgeführt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich jetzt nicht auch richtige Unterhaltung gucke, kann ich nur sagen, ja. Und zwar meine drei Lieblingsformate, die wirklich nicht zu toppen sind. Das ist einmal der Bergdoktor im ZDF. mit Hans Siegel als Dr. Martin Gruber. Das ist die Nachfolgesendung der Schwarzwaldklinik. Und Dr. Martin Gruber kann jedes Problem lösen. Er kann den Blinddarm mit dem Taschenmesser entfernen, er kann mit Hand auflegen, Psychosen heilen.
Der MacGyver der Medizin sozusagen.
Genau das, MacGyver der Medizin, ja. Dann schaue ich wahnsinnig gerne Johannes B. Kerner, der eine Weile nicht mehr präsent war, in der Sendung Da kommst du nie drauf. Das ist eine Art von Quiz, aber es ist halt ein modernes Quiz. Die Leute werden nicht gefragt, wann ist das Empire State Building gebaut worden.
Sondern?
Sie werden zum Beispiel gefragt, ob es zutrifft, dass Temposünder als Strafe in eine Zitrone beißen müssen. Das halten alle für völlig unwahrscheinlich, aber das gibt es wirklich. Irgendwo in Norddeutschland gibt es einen Polizeibezirk, wo der zuständige Tempo-Überwachungsbeauftragte Temposünder in eine Zitrone beißen lässt.
Warum?
Ich weiß nicht, ja, weil sie zu schnell gefahren sind. Und weil er findet, dass das die richtige pädagogische Maßnahme ist. Und die vollstreckt er auch noch im Beisein von Kindern aus einer benachbarten Schule. Ob das ganz mit dem Gesetz übereinstimmt, weiß ich nicht. Aber das nimmt man ja in diesen Tagen sowieso nicht so ernst.
Ich weiß schon, worauf Sie wieder hinaus wollen. Wir bleiben beim Fernsehen, lieber Herr
Bruder. Wir bleiben beim Fernsehen. Machen wir Frau Hayali.
Ja, Herr Kerner, ich bin sehr beeindruckt über Ihre Ausführungen, lieber Herr Kerner. Lassen Sie uns mal über die politische Berichterstattung reden.
Ja.
Und zwar von ARD und ZDF. Und konkret geht es um die Sondersendungen, die in der ersten Corona-Welle gezeigt worden sind. Da hat sich die Uni Passau mal rangemacht und eine Studie dazu verfasst und die ist sehr, sehr kritisch geworden. Da ist nämlich rausgekommen, dass es zu sehr im Bedrohungsszenario-Modus sei und zugleich kein grundsätzliches Hinterfragen der Corona-Maßnahmen gegeben habe. Stattdessen sei die Kritik vielmehr mit dem Argument des allgemeinen gesellschaftlichen Wohles ausgehebelt worden. Sie jetzt als Dauerfernsehgucker, wie empfinden Sie die Berichterstattung derzeit über die Pandemie?
Es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist immer noch eine Berichterstattung im Panikmodus. Wobei, das muss man ja heute gleich sagen, ich bin kein Corona-Leugner und kein Virus-Leugner und ich verhalte mich angemessen, ich wasche ständig die Hände und trage die Maske. Aber die Berichterstattung basiert auf Panik. Und wenn hier mal die Inzidenzzahlen oder andere Belege für die Weiterverbreitung der Krankheit aufhören, dann gibt es eine Art von Überbrückungsberichterstattung. Herr Laschet sprach ja von einem Brücken-Lockdown. Wir haben Überbrückungsberichterstattung. Sofort wendet sich unsere Aufmerksamkeit anderen Regionen der Welt zu. Und wir sehen Massengräber in Indien und sterbende Menschen am Wegesrand in Afrika. Das heißt, die Angst vor Corona muss auf einem gewissen Level gehalten werden. Was sich inzwischen rumgesprochen hat und was auch die Öffentlich-Rechtlichen berichten, das ist immerhin ganz okay und ganz in Ordnung, ist, dass die Grundlagen für die Entscheidungen willkürlich sind. Kaum war bei uns die 50er-Inzidenz in Aussicht, sprach die Kanzlerin davon, die Inzidenz müsse auf 35 sinken. Dann stieg sie wieder auf 100, 200. Heute ist sie auf 165 festgelegt worden.
Für Schulen, also, ja.
Für Schulen, ja. Und das ist nach Ansicht einiger Kommentatoren, die inzwischen auch in der ARD und im ZDF vernommen werden, rein willkürlich. Es hätte genauso gut 153 sein.
Es ist eine politische Entscheidung.
Entscheidung von Machbarkeit und Erreichbarkeit oder von Fortsetzung der Einschüchterungspraxis. Man kann sich's aussuchen.
Es gab ja die künstlerische Protestaktion Alles dicht machen. Ne? Da haben ja deutsche Schauspieler mit ironischen Videos die Corona-Politik der Bundesregierung in Frage gestellt.
Ja.
Und da war unter anderem auch tatsächlich Thema die mediale Berichterstattung.
Ja.
Und die ist von Jan-Josef Liefers vor allem kritisiert worden. Sein Video endete mit dem Satz, verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Was macht der Satz mit Ihnen?
Der Satz macht gar nichts mit mir. Ich habe mich nur gefreut, dass Liefers ihn ausgesprochen hat, weil ich genauso denke. Und weil ich dieses Wortspiel, auf das ich hätte auch kommen können, aber es nicht geschafft habe, sehr schön finde. Verzweifeln und Zweifeln hängt ja zusammen. Und daraufhin gab es einen riesigen Shitstorm, den ich nicht verstanden habe. Ich fand die Aktion ganz prima. Ich fand sie auch legitim. Ich fand auch den Protest dagegen legitim. Jedenfalls kam auf diese Weise Leben in die Sülze. Und es war klar, dass man nicht eine Meinung haben muss, um hier gesellschaftsfähig zu sein. Und dann kam es, wie es kommen musste. Es gab einen Shitstorm, wogegen auch nichts zu sagen ist. Was ich nur schrecklich fand, dass 15 oder 16 Teilnehmer der Aktion zurückgezogen haben, weil sie offenbar Angst um ihre Existenz hatten. Um ihre künstlerische, sowieso bedrohte Existenz. Und inzwischen hat auch Jan-Josef Liefers nicht nachgegeben, nicht eingekniffen, aber er sucht schon die Versöhnung und hat jetzt angeboten, irgendwo Dienst in einem Krankenhaus zu machen. Auch das ist okay.
Ein Argument war ja auch, dass Querdenker und AfD sich durch diese Aktion bestätigt gefühlt und sie auch für sich genutzt haben. Aus Angst vor Zustimmung von der falschen Seite, dann lieber doch zu schweigen. Was sagt das über die Verfasstheit unseres öffentlichen Diskurses?
Es sagt nur Erbärmliches. Es sagt nur, dass die Angst inzwischen übernommen hat. Und Hans-Magnus Enzensberger hat, glaube ich, schon vor 50 Jahren geschrieben, dass dieses Argument von dem Beifall von der falschen Seite ein totalitäres Argument ist. Ich war sehr überrascht, dass sowas heute in einer wirklich durchaus freiheitlichen Atmosphäre noch gebraucht wird. Wissen Sie, sollte zufällig irgendein AfD-Mensch, sagen wir, gegen die Todesstrafe sein, dann müsste ich für die Todesstrafe sein, um nicht in seine argumentative Nähe zu geraten. Das ist vollkommen absurd, wenn man aus Rücksicht auf den Beifall von der falschen Seite etwas nicht sagen sollte oder möchte oder sich wagen würde, dann kann man am Ende nichts mehr sagen.
Wenn wir bei der Debatte sind, was darf gesagt werden, wer soll was sagen und wer darf auf keinen Fall applaudieren. Erinnern Sie sich noch an die vom WDR produzierte Satire? Ein Beitrag, in dem ein Kinderchor das Lied gesungen hat, Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Das sollte ja eine satirische Kritik an der zu laffen Klimapolitik der Bundesregierung sein. Und das ist damals von den vermeintlich gesellschaftspolitisch Anständigen gefeiert worden, diese Satire. Und die Alles-Dicht-Machen-Videos, die sind jetzt von den gleichen vermeintlich gesellschaftlich Anständigen heftigst kritisiert worden. Was ist denn der Unterschied? Gibt es gute und schlechte Satire?
Ja, ganz offenbar. Ich fand damals die Aufregung auch schon übertrieben. Meinetwegen war das Lied geschmacklos, kann schon sein. Aber ich konnte mich so richtig nicht darüber empören. Weil wenn sie nur Geschmackvolles und qualitativ Hochstehendes und Wertvolles in den öffentlichen Diskurs zulassen, dann könnte man eigentlich ganz viele Programme und Veröffentlichungen gleich einstampfen. Aber Sie haben natürlich in einem Punkt vollkommen recht. Erlaubt ist oder erwünscht ist das, was einem selbst genehm ist. Und solange sich unsere Schauspieler, also auch etliche 53, die jetzt sich geäußert haben, solange die sich für die Willkommenskultur geäußert haben und für soziale Gerechtigkeit und gegen den Klimawandel, solange war das okay. Aber wenn Sie eine Meinung vertreten, und zwar durchaus witzig und intelligent und ich finde vollkommen akzeptabel, die nicht mit der Mainstream, ich sage das Wort ungern, aber es trifft zu, die nicht mit dem Mainstream schwimmt, dann sind Sie quasi Landesverräter. Also es ist schon viel Heuchelei da und auch viel, viel, ja, ich will nicht Instrumentalisierung sagen, weil das so ein blödes Wort ist, aber ich trete nur für deine Freiheit der Meinungsäußerung ein, wenn du zufällig gleicher Meinung bist wie ich. Und das ist dann keine Freiheit der Meinungsäußerung, das ist Mitläufertum.
Lieber Herr Broder, ich schließe unser Gespräch mit einem Shakespeare-Zitat. Der Rest ist Schweigen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag.
Merci vielmals.
Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Jagoda Marinic und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde der Jazz-Trompeter Till Brönner zum Thema Stille.
Eine Stunde, ein Gast, ein Thema. Das ist das Motto der Überstunde. Dieses Mal mit Till Brönner, der berühmteste Jazz-Trompeter Deutschlands. Der Mann lebt in Berlin und Los Angeles und hat mit internationalen Stars gespielt wie Sting, Annie Lennox und ja, auch mit der fantastischen Hildegard Knef. Er hat eine Professur für Jazz-Trompete inne und hat schon im Weißen Haus vor Barack Obama musiziert. Im Gespräch zeigt er außerdem, dass er nicht nur ein toller Musiker ist, sondern auch ein kluger Kopf.
Wir dachten, in diesen Zeiten, passend zu dem, was dem Kulturbetrieb gerade widerfährt, ist der Begriff heute Stille, die Stille. Waren Sie einverstanden?
Ich war sehr einverstanden, denn Stille ist für mich nicht nur ein Begriff, sondern wenn man im Lexikon unter Musik nachguckt, dann finden sich dort zumindest in der offiziellen Definition und in der Wissenschaft drei Begriffe. Das ist Rhythmus, das ist Melodie und das ist Harmonie. Damit ist eigentlich das, was Musik ausmacht, schon beschrieben und umrissen. Für mich fehlt da allerdings noch ein Begriff und das ist die Stille oder sagen wir mal die Pause. Also ohne Pause kein Lärm und umgedreht. Das ist das alte Prinzip von Spannung und Entspannung, das die Wirkung erzeugt und letztlich jemand, der unaufhörlich auf einen einlabert, Entschuldigung, der bringt halt nicht wahnsinnig viele Überzeugungen rüber als für jemand, der seine Worte halt sehr, sehr wählt, würde ich mal sagen.
Aber Herr Brünner, jetzt ist Ihnen die Stille in der Pandemie doch wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen zu lang, oder? Für einen Akustiker, der Sie ja sind, müsste das doch unerträglich sein.
Ja, in der Tat ist das so. Und es gilt der alte Spruch, die Dosis macht das Gift. Stille, die man sich selbst verordnet, während um einen herum sehr viel passiert ist, was ganz anderes als die Stille, die verordnet ist. Und man muss sagen, dass diese Stille natürlich auch was ganz Absurdes hat. Über den meisten Künstlern, die ich kenne, hat über dieser Zeit eine ganz große schwarze Wolke, vor allen Dingen eine kreative schwarze Wolke, gethront. Und aus der wächst eben nicht das, was man Künstlern, die sich in die Stille begeben, normalerweise zuschreibt, nämlich Kreativität. Sondern es ist, ich glaube, die unkreativste Zeit seit vielen, vielen Jahren gewesen. Vielleicht haben wir sowas auch noch nie erlebt.
Das ganze Gespräch und alle anderen Episoden der Überstunde gibt es jetzt auf thepioneer.de.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass aus dem deutschen Impfbummelzug so langsam ein ICE wird. Bald könnte es wirklich heißen:
Vorsicht an der Jens-Spahn-Steigkante. In wenigen Minuten fährt ein Ihr Turbo-Gesundheitsminister mit neuer Rekordgeschwindigkeit beim Impfen.
Vorgestern wurden erstmals in Deutschland über 1 Million Impfdosen pro Tag verabreicht. Insgesamt liegt die Impfquote, was die Erstimpfung angeht, jetzt bei 25,9%. Statistiken und Zahlen sind zum Maßstab der Pandemiebekämpfung geworden. Man muss allerdings auch mit ihnen umgehen können.
Aber schauen Sie mal, wir haben jetzt jeden vierten Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden.
Wie war das?
Aber schauen Sie mal, wir haben jetzt jeden vierten Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden.
Da ist Jens Spahn wohl mit den Zahlen etwas durcheinander gekommen. Wie sagte schon Galileo Galilei, Mathematik ist das Alphabet, mit dessen Hilfe Gott das Universum beschrieben hat. Was Mathematik nicht ist, das Alphabet, mit dessen Hilfe Jens Spahn den Impffortschritt beschreiben kann. An dem Impffortschritt hängt zwar nicht das Universum, aber doch eine ganze Welt.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass das Lachen von Juan Borja uns nur noch im Internet erhalten bleibt. Der spanische Komiker ist jetzt im Alter von 65 Jahren in seiner Heimatstadt Sevilla gestorben. Borja war weltbekannt durch einen Clip im Internet, in dem er in einer TV-Show erzählt, wie er mal als Hilfskoch Paella-Pfannen im Meer sauber machen wollte. Also, er will es eigentlich erzählen.
Voy a la playa, ya subió la marea.
Jetzt braucht das Internet einen neuen Star, wenn es ums Lachen geht. Vielleicht kommt er ja aus Deutschland. Carmen Goglin ist Lach-Yoga-Trainerin und auf Millionen Abrufe in ihrem YouTube-Kanal bringt sie es zwar noch nicht, aber immerhin auf ein paar hunderttausend. Zum Beispiel in dem Video, wo sie das Scheibenwischer-Lachen erklärt. Wie geht das genau, Frau Goglin?
Ihr haltet euren Arm vor das Gesicht, bewegt den Arm wie einen Scheibenwischer hin und her und lacht in dem Tempo, wie ihr euren Arm bewegt, so. Ha, 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 ha. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Lacht's gut.
Okay, das ist dann eher die homöopathische Lachdosis, das deutsche Lachglobuli sozusagen. Wir brauchen aber heute Morgen nochmal die volle Ladung. Und die kommt meiner Meinung nach aus England, wo in der TV-Show This Morning der Moderatorin ein eigenartiges Geräusch aus dem Mund fährt und ihr Co-Moderator sich darauf einfach nicht mehr halten kann.
What the hell was that? What was that noise? You've never made that noise. What?
there we are. And there's our there's our best bit for a Thursday. We've just got the sound.
Ein Paradebeispiel für die hohe Ansteckungsgefahr des Lachens, vor der auch Superstars nicht gefeit sind. Legendär ist der Auftritt von Elvis Presley in Las Vegas im August 1969. Er singt Are You Lonesome Tonight und sieht angeblich dann einen Mann im Zuschauerraum, dem sein Toupet verrutscht ist. Danach ist nichts mehr wie vorher. Aber auch beim Lachen ist er eines geblieben. Aufrecht. Bleiben Sie das auch. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, I tell you. And I had no cause to doubt you. Oh, I'm gonna go. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain?